Ja, guten Morgen. Es ist ein riesengroßes Vorrecht, jeden Sonntag hier zu sein, in Wirklichkeit. Weil jedes Mal, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann bekommt dieses Erlösungswerk von Gott einen sichtbaren Ausdruck. Die Leute kommen zusammen, wir als Gemeinde versammeln uns und hören auf das, was Gott zu sagen hat. Und das wollen wir heute wieder machen. Wir befinden uns aktuell in einer Serie über die Reformation. Und heute kommt ein weiterer großer, wichtiger Mann, auf den wir unseren Fokus setzen wollen. Und bevor wir das machen, möchte ich gerade noch beten. Himmlischer Vater, du bist der, der die hoffnungsbringende Botschaft erfunden hat und der sie in diese Welt gebracht hat. Und ich bitte dich, dass heute Morgen dein Wort an uns wirkt und dass du dein Werk an unseren Herzen machst. Schenk, dass wir veränderte Menschen werden. Schenk, dass wir hören können und schenk, dass dein Wort sein Werk durch deine Hilfe tut an uns. Danke, dass du bei uns bist und dass wir dir nachfolgen dürfen. Amen. Vor 500 Jahren, nämlich im Jahr 1517, da hat der Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht. Und dadurch hat er eine Kettenreaktion ausgelöst. Ihn hat die Frage angetrieben, wie er selbst oder auch wir alle Menschen miteinander als sündige Menschen, als sündige Wesen vor einem heiligen und perfekten Gott bestehen können. Die Antworten, die er von der Kirche bekam, die hat er nicht zielführend gefunden. Sie haben nicht diese Heiligkeit geschaffen, die von innen kommt. Und stattdessen haben sie ihn nur noch mehr zur Verzweiflung angetrieben. Es hat nämlich noch eine zusätzliche Last auf seine Schultern gelegt. Und dann ist er fündig geworden in der Heiligen Schrift, in der Bibel, und da hat er die Antwort gefunden, da heißt es nämlich Jesus allein. Jesus allein ist die Antwort für unser Sündenproblem und Jesus allein ist derjenige, der uns zu Gott bringt. Er ist der einzige Weg, der alleinige Zugang zum Vater. Als Martin Luther diese Entdeckung macht und diese hoffnungsbringende Botschaft entdeckt, und dann aber gleichzeitig sieht, dass die Praxis von der Kirche überhaupt nicht mit dem zusammenstimmt, was er in der Bibel entdeckt hat, lädt er zur Diskussion ein und er wünscht sich, dass diese beiden wieder zusammenkommen, dass es wieder übereinstimmt. Und da veröffentlicht er seine 95 Thesen und hier haben wir dann die Geburtsstunde der Reformation. Und ich glaube heute, wenn man Reformation hört, speziell im Lutherjahr, dann ist Reformation und Martin Luther fast schon synonym. Aber das stimmt so nicht, weil der Luther, der war nicht der Einzige, der in der Reformation gewirkt hat, der die Reformation ausgemacht hat. Und wenn wir jetzt ein bisschen wegschauen von Luther und von Wittenberg von 1517, wenn wir da so wie wegzoomen und dann das Bild ein bisschen größer wird, dann sehen wir, bevor der Luther gelebt hat, ist total viel passiert in dem Jahrhundert davor. Während der Reformationszeit ist total viel passiert und auch danach sind sehr, sehr viele Dinge passiert. Wenn wir wegschauen von diesen Ereignissen von 1517, dann sehen wir, wie Gott wirkt und wie Gott am Werk ist, wie er Dinge schafft, wie er Erneuerung schafft und dass diese Reformation kein Werk von Martin Luther ist, sondern dass Gott höchstpersönlich die Geschichte lenkt und die Geschichte formt. Gott hat ganz, ganz viele kleine Details zusammengeführt. Gott hat ganz, ganz viele Menschen zugerüstet, damit das so passieren konnte, wie es passiert ist. Und dann sehen wir auch, dass da plötzlich eine zweite Person auf die Bildfläche kommt und dieser Mann heißt Ulrich Zwingli. Man kann auch sagen, Hüldrich. Ich weiß nicht, wie die Schweizer das aussprechen. Sagen wir Ulrich. Ulrich Zwingli. Und wir erkennen, dass Gott die Dinge der Zeit, die Dinge der Menschheitsgeschichte nicht dem Zufall überlässt, sondern dass er wirklich aktiv am Arbeiten ist. Und das sieht man so besonders gut, wenn man diese Reformationszeit anschaut. Es ist so fantastisch. Wir sehen, Gott wirkt. Reform passiert an zwei Orten gleichzeitig. Der Martin Luther wirkt in Deutschland. Und gleichzeitig ist der Ulrich Zwingli in der Schweiz am Werk. Die sind genau zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten am Werk. Gott hat zwei Personen ganz unabhängig voneinander zugerüstet, und für beide gute Bedingungen geschafft. Und Gott schreibt mit diesen beiden Männern, Luther und Zwingli, seine eigene Geschichte. Und so haben wir in der Schweiz den zweiten Flügel der Reformation. Der erste Flügel passiert in Deutschland, Martin Luther. Der zweite Flügel über Ulrich Zwingli in der Schweiz. Ulrich Zwingli ist 1484 geboren. Und zwar in Wildhaus in der Schweiz. Und es ist gerade über der Grenze, 45 Minuten von hier. Und ich habe letztes Mal gesagt, bei Martin Luther, mir fällt es leicht, mich mit dem Martin Luther zu identifizieren, weil wir sind Jahrgänger. Er ist 1483 zur Welt gekommen, ich bin auch Jahrgang 83. Und somit gibt es eine ganz andere Dimension, wenn es heißt, in diesem Jahr hat er das geschaffen. Sonst meint man immer, es ist ein großer Held, wo alles kann. Aber wenn ich das mit mir selber vergleiche, dann denke ich mir, das macht diese Kämpfe und diese Realitäten ein bisschen greifbarer. Und der Zwingli, der ist 1484 auf die Welt gekommen, ein paar Monate nach Martin Luther. Und meine Frau ist Jahrgang 84, so denke ich mir, wir könnten im Fasching gehen als Luther und Zwingli oder so. Aber das ist, es wird eh keiner merken. Aber auch das, es schafft einfach eine Verbindung und es fügt noch ein bisschen mehr Faszination zu dieser Person dazu. Der Zwingli, der muss ein wahnsinnig schlauer Kerl gewesen sein. Sein Vater hat dieses Potenzial in ihm entdeckt und er hat ihn auf sehr gute Schulen geschickt. Im Vergleich dazu, meine Eltern haben mich in die Hauptschule gesteckt. Aber er hat an den Universitäten Wien und Basel studiert. Und dann wird er 1506 zum Priester geweiht und er wird Pfarrer in Glarus. Und ab 1506 beginnt er, sich mit den Kirchenvätern auseinanderzusetzen, besonders dem Augustinus und auch den Werken von Erasmus von Rotterdam. Und so wird sein Verständnis immer mehr geformt. Dieser Erasmus, der ist ein ganz, ganz wichtiger Vorreiter von der Reformation. Der Martin Luther hat seine Bibelübersetzung auf den Text vom Erasmus begründet. Und dieses Studieren muss ihn wahnsinnig geprägt haben, weil dann ab 1516, 10 Jahre später, wird er Leutpriester in Einsiedeln und da, sagt er von sich selber, hat er begonnen, das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Und dann ab 1519 folgt noch ein weiterer Schritt. Da wendet er sich nämlich ab vom kirchlichen Predigtkalender und er beginnt, das Neue Testament von vorne bis ganz hinten durch zu predigen. Er beginnt beim Matthäusevangelium ganz vorne und es dauert dann 6 Jahre, predigt das durch. Und er hat dieses Verlangen, dass die Leute die Schrift verstehen sollen in ihrer Ganzheit. Der Predigtkalender, das war so eine Vorgabe von Bibelabschnitten, wo man dann jeden Sonntag gepredigt hat, die Pfarrer. Und dann gibt es einen Abschnitt hier und einen Abschnitt hier und einen Abschnitt hier. Und der Zwingli hat gesagt, ich will, dass jeder Mensch versteht, was die Bibel zu sagen hat in ihrer Ganzheit, wie sie zusammenhängt und nicht nur auszugsweise. Auch dieses Evangelium von Christus predigen, das er selbst sagt, beginnt er mit im Jahr 1516, da wissen wir nicht, was er wirklich verstanden hat vom biblischen Evangelium und was da noch geprägt war von den Kirchenvätern, vom Humanismus, von Erasmus. Aber Fakt ist, sein konsequentes Ringen mit der Schrift und sein Predigen durch das ganze Neue Testament, das formt sein eigenes Verständnis von Gottes Wort und von diesem Evangelium von Jesus Christus. Und es formt auch das Verständnis von den Leuten, zu denen er predigt. Und da entsteht eine ganz, ganz große Bewegung. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Gottes Wort hinterlässt Spuren an denen, die mit dem Wort ringen. Das passiert mir, wenn ich Predigten vorbereite, Andachten vorbereite, meine persönliche stille Zeit habe. Gott leuchtet Licht in dieses dunkle Herz hinein und er eröffnet immer wieder neue Sichten. Er zeigt, was er zu sagen hat und er verändert mein Herz. Und ich sehe es auch bei anderen Leuten und das passiert gerade hier in der Gemeinde so oft und es freut mich so unglaublich fest. Es ist ein Vorrecht mitzuerleben, wenn Leute mit der Schrift ringen, mit Gottes Wort ringen und wenn ihnen Dinge aufgehen, wenn ihre Augen geöffnet werden. Und damit sowas passiert, da muss man nicht studiert haben. Das ist absolut unverzichtbar für jeden Christen. Jeder Christ muss sich von der Schrift ernähren. Und wenn du das nicht machst, wenn das für dich keine Realität ist, dann verhungerst du. Du verhungerst geistlich und du merkst es vielleicht gar nicht. Als lebendige Christen können wir nicht auf das lebendige Wort verzichten. Gott nährt uns und Gott redet zu uns in seinem Wort. Und dass es eben an Zwingli nicht spurlos vorübergeht, das sehen wir auch in seinen Werken. Da schreibt er nämlich, denn das ist gewiss, Gottes Wort kann nicht fehlen. Es ist klar, es lässt uns nicht in der Finsternis irregehen. Es lehrt sich selber, es erklärt sich selber und erleuchtet die menschliche Seele mit allem Heil und aller Gnade. Zwingli erkennt, Gottes Wort ist unfehlbar. Es hat keinen Makel, es hat keine Fehler. Zwingli erkennt, Gottes Wort führt uns nicht in die Irre. Es ist absolut vertrauenswürdig. Zwingli erkennt, Gottes Wort ist selbsterklärend. Es ist klar, es macht Sinn. Zwingli erkennt, Gottes Wort erleuchtet uns. Es bringt Licht in unsere dunklen Leben, in unser dunkles Herz hinein. Gottes Wort spendet Heil und spendet Gnade. Gott offenbart sich selbst in seinem Wort und er zeigt diese frohe Botschaft vom Evangelium von Jesus Christus. Und das ist auch, was der Apostel Paulus sagt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gott vollbringt sein Werk an uns Menschen durch sein Wort. Und weiter hat der Zwingli erkannt, wir haben hier einen unfehlbaren und unparteiischen Richter, nämlich die göttliche Schrift, die weder lügen noch betrügen kann. Das Wort Gottes soll über die Menschen urteilen und nicht die Menschen über das Wort Gottes. Und hier hat er eine total zentrale Erkenntnis gewonnen. Gottes Wort, die Bibel, sie bildet ein solides Fundament. Und das sieht man dann bei Zwingli, es bestimmt sein weiteres Handeln und seinen Dienst. Und es gibt ihm eine Grundlage für das öffentliche Leben, für die Moral der Bevölkerung. Und es gibt ihm auch eine Grundlage für die Verkündigung. Wenn er predigt, dann sagt er, wir müssen uns auf das Wort Gottes stützen, dieses Wort verkünden. Zwingli nimmt Gottes Wort als Grundlage für das öffentliche Leben, für die Moral. Und er macht es so, die Kirche und die Regierung, also der Stadtrat in Zürich, die sind vereint. Und somit hat er auch wirklich die Möglichkeit, Gottes Gebote in der ganzen Stadt umzusetzen. Und ich glaube, das ist an und für sich eine gute Idee, weil Gottes Gesetze sind gute Gesetze. Das, was er gebietet, das tut dem Volk gut. Und es ist ein Segen für das Volk. Aber die Gefahr ist, und das war auch Zwinglis Problem, wenn dabei die Freiheit verloren geht, dass wir Menschen selbst entscheiden können, was wir glauben wollen oder auch nicht, dann gibt es ein riesengroßes Problem. Weil Gott zwingt sich niemandem auf. Die Nachfolge Gottes, die ist absolut freiwillig. Gott zeigt ganz klar Konsequenzen auf und er sagt, ein Leben von Unglaube und Ungehorsam, das wird Konsequenzen haben und wenn wir uns das vor Augen halten, dann wird uns Angst und Bange. Gott sagt, eine Zukunft ohne ihn bringt ewige Verdammnis. Schrecklich. Und wenn wir Menschen anderen diese Wahrheit nicht sagen, dann sind wir rücksichtslos mit ihnen. Wir müssen sie aufklären, wie es zwischen ihnen und Gott wirklich aussieht. Aber trotzdem, Gott zwingt sich keinem Menschen auf. Und wir Gläubige, wir haben nicht das Recht, anderen unseren Glauben aufzuzwingen. Wir dürfen den Menschen diese gottgegebene Grundfreiheit einfach nicht absprechen. Sie müssen sich selbst für oder gegen Gott entscheiden. Das liegt in ihrer Freiheit. Und wir haben nicht das Recht dazu, das anders zu machen, auch wenn wir es noch so gut mit ihnen meinen. Er nimmt es nicht nur als Grundlage für dieses öffentliche Leben, die Schrift, sondern auch als Grundlage für die Verkündigung. Und das ist meiner Meinung nach die beste Entscheidung überhaupt, die jemals getroffen werden konnte. Weil er will, dass Gott durch sein Wort reden kann. Dass die Menschen von Gottes gutem Wort ernährt sind und dass die Menschen gelehrt werden, auch mit Gottes Wort umzugehen. Und auch wenn er sagt, Gottes Wort ist unfehlbar und selbsterklärend und erleuchtet und es führt nicht in die Irre, alle diese Dinge, die stimmen. Aber oft ist es wirklich schwierig zu verstehen, was Gott sagen will. Und das ist unser Anliegen als Gemeinde, dass wir miteinander auf Gott hören und Gott zum Reden kommt unter uns und dass er unsere Leben nach seiner Vorstellung zum Guten ändern kann, dass er uns Verständnis gibt. Umso mehr dem Zwingli Dinge bekannt werden, umso mehr er ringt mit der Schrift, umso mehr er Einsicht bekommt, umso mehr entfernt er sich auch von den Praktiken der römisch-katholischen Kirche. Und dann prangert er die römisch-katholische Kirche an und er sagt, Fürbitte zu den Heiligen, Ablasshandel, Pilgerreisen, Verehrung der Jungfrau Maria, erzwungenes Fasten, Zölibat, Glaube an das Fegefeuer, Opfermesse, die Notwendigkeit von einem menschlichen priesterlichen Vermittler, auch der Spezialstatus vom Klerus, Sakramente, das sind alles Dinge, die so nicht übereinstimmen, was Gott sagt in seinem Wort und wie es die Kirche handhabt. Es sind alles Dinge, die unseren menschlichen Status vor Gott verbessern sollen. Und das ist ein Status, den nur Jesus Christus verbessern kann. Es sind lauter Werke, die die Sünde tilgen sollen. Aber die Sünde, die kann nur Jesus Christus wegnehmen. Und hier geht es nicht so sehr um eine Geschmacksfrage, dass der Zwingli sagt, mir passt das nicht, wie die das machen. Sondern er sieht, dass diese Praktiken nicht das Evangelium von Jesus Christus unterstreichen, sondern dass sie diese freimachende und frohe Botschaft von Jesus einfach untergraben, dass sie sein Werk kaputt machen. Sie schaffen so eine bewusste Gnade-Plus-Situation. Der Daniel hat vor 2 Wochen das ausgeführt, was das bedeutet. Dann kommt 1523 der offizielle Bruch mit der römisch-katholischen Kirche. Und der Zürcher Stadtrat, der nimmt die Kirchenbelange selbst in die Hand. Und hier haben wir dann diese Vereinigung vom Stadtrat und der Kirche, alles unter einem Dach. In seiner Entwicklung von dieser Schrift allein und nur was in der Schrift steht, kommt er dann zu dem Schluss, er will nur tun, was ausdrücklich in der Schrift geboten ist. Und da schießt er ein bisschen zu weit. Da schafft er so eine Kind-mit-dem-Badewasser-Auskippen-Situation. Der Luther hat es zum Beispiel anders gesehen. Er hat gesagt, in der Schrift, wir orientieren uns an der Schrift, nur die Schrift allein. Und was die Schrift nicht ausdrücklich verbietet, da gibt uns Gott diese Freiheit, eine weise Entscheidung zu treffen. Das haben wir, diese Freiheit. Aber Zwingli sagt, nein, es muss ausdrücklich geboten sein, sonst wird alles rausgeworfen. Und das hat er dann auch gemacht, mit zum Beispiel die kirchliche Musik, hat er gesagt, weg, steht nicht so in der Schrift. Und er legt sich selbst und auch seinen Leuten eine unnötige Enge auf, eine unnötige Unfreiheit auf. Und diese Schrift-Alleinlehre, diese Grundlage von ihm, die nährt auch seinen Stolz, und zwar seinen ungesunden Stolz. Und da sagt er nämlich, er selbst hat in der Schrift seine Erkenntnis bekommen. Es ist ihm ganz, ganz wichtig rauszustreichen, nicht der Martin Luther hat ihm Erkenntnis gegeben, sondern er selbst hat anhand der Schrift erkannt, was er alles kann. Und das, so stimmt es nicht, weil der Zwingli war definitiv beeinflusst von Luther, aber die zwei, die waren nicht gut aufeinander zu sprechen. Und das führt uns auch weiter in ein ganz, ganz trauriges Kapitel in der Reformationsentwicklung. Eine Konsequenz des Rückbesinnens auf die Schrift allein war, dass die Reformatoren auch das Sakramentsverständnis reformiert haben. In der römisch-katholischen Kirche gibt es 7 Sakramente und da heißt es, dass die Sakramente des neuen Bundes für die Gläubigen heilsnotwendig sind. Das bedeutet, Wir Menschen, wir brauchen die Sakramente der Kirche, damit wir von Gott die Gnade empfangen und dass wir von Gott das Heil empfangen. Die Reformatoren, die sehen das ganz anders. Sakramente sind Dinge, die nur von Jesus ausdrücklich aufgetragen sind. Und da kommen sie auf zwei Sakramente, einmal die Taufe und einmal das Abendmahl. Und sie sagen, Sakramente sind Symbole für Gottes Wahrheit. Sie sind definitiv nicht heilsnotwendig, weil der Glaube, das Vertrauen auf Jesus allein rechtfertigt uns vor Gott, rettet uns. Ohne Glaube sind auch die Sakramente bedeutungslos. Die Sakramente, die bestätigen Gottes Worte und sie bestätigen eine Sache, die Gott bereits gemacht hat und nützt nur denen, die auch wirklich glauben. Das ist auch unser Verständnis. Jesus hat zwei Dinge geboten. Wir sollen uns taufen lassen und wir sollen das Abendmahl feiern. Die Taufe, die symbolisiert, dass wir sterben mit Jesus, ist ein Symbol von dieser unsichtbaren Realität. Indem wir untertauchen ins Wasser, sterben wir mit Jesus, der alte Mensch wird begraben und dann stehen wir wieder auf aus dem Wasser und es symbolisiert, ein neues Leben beginnt, ein neues Leben mit Jesus. Und auch das Abendmahl ist ein symbolisches Mahl. Es symbolisiert nämlich, dass Jesus seinen Leib gegeben hat, sein Blut vergossen hat und es erinnert uns, dass er das absolute Fundament für unser Heil gesetzt hat. Die Taufe machen wir einmal, das Abendmahl kommt immer wieder vor und es zeigt so die Fortführung von meinem christlichen Leben. Jesus hat gesagt, Missionsbefehl, darum geht und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Auch das Abendmahl ist Jesus direktes Gebot. Als Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammensitzt, am grünen Donnerstag vor seiner Kreuzigung, da sagt er zu ihnen, das lesen wir im Lukas-Evangelium, mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sagte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus hat hier nicht einfach nur mit seinen Jüngern zu Abend gegessen, sondern er hat mit ihnen das Passamahl gefeiert. Und das Passamahl, das erinnert die Juden daran, dass Gott sie aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Sie waren mal Sklaven, Gott hat ihnen Freiheit geschenkt. Da spielt dieses Opferlamm eine ganz wichtige Rolle. Gott erinnert sie an dieses Opferlamm. Sie werden erinnert an diese wundersame Befreiung von Gott gegen diese Übermacht der Ägypter. Und es erinnert das Volk auch an den Bund, den Gott geschlossen hat mit ihnen. Und es zeigt, Gott ist treu. Er verspricht Dinge und dann führt er sie auch wirklich aus. Weil wir Menschen so vergesslich sind, hat dann Gott zu den Israeliten gesagt, erinnert euch an diese Dinge, die ich für euch getan habe und feiert deshalb das Passamahl. Ich habe euch aus der Sklaverei geführt, ich habe euch ein neues Land gegeben und ich habe euch zu meinem Volk gemacht, einen Bund mit euch geschlossen. Erinnert euch dran, erinnert euch dran, erinnert euch dran, erinnert euch dran, vergesst das nie. Und jetzt feiert Jesus genau dieses Passamahl und er zeigt seinen Jüngern, dieser Auszug aus Ägypten, das war nur der Vorspann. Der richtige Film, der kommt erst noch. Und er sagt zu seinen Jüngern, diese Wahrheit von diesem Passamahl, diese Passageschichte, die handelt in Wirklichkeit von mir. Die handelt in Wirklichkeit von Jesus. Und er zeigt anhand von diesem Brot und von diesem Wein, was mit ihm geschehen wird. Er sagt, dieses Brot symbolisiert meinen Körper, dieser Wein symbolisiert mein Blut. Jesus gibt seinen Leib, seinen Körper für uns hin. Er vergießt sein Blut für uns am Kreuz. Und er sagt, erinnert euch und tut das zu meinem Gedächtnis. Genau deshalb, weil wir Menschen so vergesslich sind, genau deshalb, weil so viele andere Dinge wichtiger werden, deshalb sollen wir uns das in Erinnerung behalten mit dem Abendmahl. Tut das zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt, ich habe euch aus der Sklaverei geführt. Ich habe die Macht vom Teufel beendet. Er sagt, ich habe euch zu einem neuen Volk gemacht. Und es gilt gerade für uns heute Morgen. Er hat uns, die wir glauben, zu einem neuen Volk geformt. Jesus sagt, ich habe einen neuen Bund mit euch geschlossen. Und dieser Bund hat mich mein Leben gekostet. Diesen Bund habe ich mit meinem Blut besiegelt. Erinnert euch und tut das immer wieder in Erinnerung an das, was ich gemacht habe. Feiert das Abendmahl. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, dann verkündigen wir dieses Werk von Jesus am Kreuz. Und wir erinnern uns selbst dran, an diesen zentralen Teil vom Evangelium, dieses Fundament für unseren Glauben. Wir erinnern uns dran, dass Gott selbst absolut vollkommen, absolut ohne Fehler, absolut ohne Schuld und auch allmächtig. Er hat alle Macht besessen. Er war diesen Leuten nicht einfach nur ausgeliefert. Er hat die Macht über diese Situation gehabt und er gibt sich selbst hin. Er gibt seinen Körper hin und er gibt sein Leben hin, sein Blut hin. Als Gemeinde feiern wir dieses Abendmahl immer am Dienstagabend, im Dienstagsgottesdienst, der findet alle 14 Tage statt und startet um 19.30 Uhr, auch diese Woche wieder. Und es ist einfach ein Vorrecht, so als Gemeinde zusammenkommen zu dürfen und dieses Erinnerungsmahl miteinander zu feiern und uns auch mit dem Werk von Jesus persönlich identifizieren zu können. Er hat es für uns gemacht, die wir glauben. Sakramente sind Symbole, es sind sichtbare Zeichen von einer Sache, die Gott im Unsichtbaren erwirkt hat. Und es soll uns Menschen deutlich machen, was er durch sein Erlösungswerk am Kreuz gemacht hat. Ich habe gesagt, zwischen dem Luther und dem Zwingli, da gab es ein bisschen Spannungen. Und es ist sehr, sehr schade. Ich finde das eine ganz traurige Episode in der Reformationsgeschichte. 1529 war es so, dass der Landgraf Philipp der Großmütige, ich finde das einen super Namen, der Landgraf, der Philipp der Großmütige, der hat beide Flügel der Reformation eingeladen, den ersten Flügel, den zweiten Flügel, den Luther und den Zwingli an einen Tisch geholt. Und er wollte, dass mit der Einheit von diesen beiden Flügeln die Reformationsbewegung gestärkt wird. Und da waren bestimmt auch politische Überlegungen mit dabei, dass es eine Einheit im Land gibt gegen das Römische Reich. Und er wusste auch, dass es Spannungen gibt und er wollte, dass es einfach eine Einigung gibt. Auch deshalb, weil eigentlich haben sie ja beide das gleiche Ziel. Sie wollen Christus allein verkünden und sie wünschen sich, dass dieses Evangelium das ganze Land erreicht. Aber diese Diskussion, die artet total aus und die Abendmahlsfrage verhindert nämlich die Einigkeit. In der römisch-katholischen Kirche war das so gehandhabt, ist es immer noch so gehandhabt, dass in der Eucharistie das Brot zum tatsächlichen Leib von Jesus Christus wird, also sein physikalischer, sein fleischlicher Leib. In dem Moment, wo der Priester die Worte spricht, wird aus dem Brot der wahrhaftige Leib Jesu. Diese Lehre war nicht von Anfang an Teil der römisch-katholischen Kirche, sondern ist erst im 9. Jahrhundert aufgetaucht und wurde dann 1059 als kirchlicher Glaube deklariert. Aber der Luther und der Zwingli, die sehen das natürlich anders, weil erstens haben sie ein anderes Sakramentsverständnis, aber sie sehen das so. Der Luther sagt, Brot und Wein sind nicht wirklich der Leib Jesu, aber Jesus ist trotzdem körperlich anwesend. Und er sagt, das soll man sich so vorstellen, wenn man einen Schwamm hat, dann kann man da Wasser reinfüllen und dann ist der Schwamm nicht das Wasser, aber der Schwamm, der trägt das Wasser. Und so ist auch Jesus in diesem Brot und Wein wirklich körperlich anwesend. Er nennt das in und unter und mit dem Brot ein bisschen kompliziert. Da gibt es sogar ein Wort. Konsubstantiation. Aber man sagt, dieser Begriff kommt nicht von Luther. Aber es ist sehr komplex. Und er geht davon aus, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, dass er diese Worte wirklich wörtlich meint und sagt, das ist wirklich mein richtiger Leib, mein körperlicher Leib, mein fleischlicher Leib. Der Zwingli, der sieht das anders, der sagt, diese Dinge, das Brot und der Wein, das sind einfach Symbole für Jesus' Werk. Jesus ist im Geist anwesend, aber nicht im Körper. Und wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, dann meint er das auch symbolisch. Er steht vor den Jüngern und er sagt, hier habe ich einen Leib Brot, hier bin ich in Wirklichkeit. Und für die Jünger ist es klar, dieses Brot ist nicht Jesus, weil Jesus steht ja vor ihnen. Und außerdem nimmt auch keiner an, wenn Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund, dann ist es auch klar, dass der Kelch nicht der Bund ist, sondern dass der Kelch diesen Bund symbolisiert. Aber nachdem diese Uneinigkeit so böse Diskussionen gibt und jegliche Bemühungen scheitern, dass da Einheit passiert zwischen diesen beiden Standpunkten, lässt der Landgraf Philipp dann doch noch alle Einheitlichkeiten festhalten. Und das Ergebnis ist, in 14 von 15 Punkten stimmen die beiden überein. Und die waren sehr pingelig. Also dass die da übereingestimmt haben, die haben wirklich übereingestimmt. Aber im 15. Punkt, in der Abendmahlsfrage, da spalten sie sich. Und es eskaliert total. Und sie schaffen es nicht, zusammenzufinden, sich gegenseitig stehen zu lassen. Es ist so schade. 2 Jahre später, 1531, stirbt dann der Zwingli. Und zwar stirbt er auf dem Schlachtfeld. Er war nämlich mit den Zürcher Reformierten gegen die katholischen Kantone angetreten, 5 katholische Kantone. Und die haben gegeneinander gekämpft, Schweizer gegen Schweizer. Das war etwas, was ihm immer widerstrebt hat. Das hat es früher schon gegeben. Und dann wurde er auf dem Schlachtfeld verwundet. Und als die Gegner ihn finden, verwundet, töten sie ihn. Und dann vierteilen sie ihn. Und dann zerhäckseln sie ihn. Und dann verbrennen sie ihn. Und dann mischen sie seine Asche mit Dung. Und sie schänden seine Leiche, verstreuen seine Überreste, dass man nichts mehr von ihm finden kann. Es soll nichts von ihm übrig bleiben. Und Luthers Kommentar zu seinem Tod war, wer das Schwert ergreift, fällt durch das Schwert. Da sieht man, wo die beiden sich so begegnen. Zwingli war ein enorm wertvoller Mann. Eigentlich hat er relativ eine kurze Wirkenszeit gehabt, auch verglichen mit dem Luther, aber hat sehr, sehr viel bewirkt. Und er hat auch für uns in sehr, sehr vielen Dingen ein Fundament geschaffen. Er war ein Wegbereiter, auf dessen Weg wir heute ganz, ganz bequem und fein gehen dürfen. Er hat gekämpft und er hat sich eingesetzt und wir genießen heute die Früchte. Und ich glaube, der stärkste Einfluss, den er hatte, war, dass er die Schrift als Fundament nimmt, als Grundlage nimmt und dass er die gewöhnlichen Menschen, ungebildete, unstudierte Menschen, ins Wort Gottes hineinführt. Er hat auch die Bibel ins Deutsche übersetzt. Es war ihm wichtig, dass jeder Mensch sich selbst Gedanken machen kann und dass er selbst ringen kann mit diesen Dingen, die Gott sagt. Und es ist ihm gelungen. Das hat der Luther auch gemacht, aber ich glaube, für uns als Vorarlberger ist dieser Schweizer Einfluss einfach noch einmal prägender gewesen. Und aus dieser Bewegung sind dann auch die Täufer entstanden und wir sind Nachfolger der Täufer, das wäre der dritte Flügel der Reformation. Also was der Zwingli vorgearbeitet hat, diesen Weg, den er geebnet hat, da sind wir absolut direkte Empfänger. Die Täufer, die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Der Zwingli hat sie in die Schrift hineingeführt und sie haben gesagt, eigentlich braucht es da noch weitere Schritte, zu Recht. Sie haben gesagt, wir lehnen die Säuglingstaufe ab, weil laut Schrift gibt es keine Beispiele für Säuglingstaufe. Leute müssen glauben und dann sich taufen lassen. Sie waren dafür, dass die Kirche vom Staat getrennt wird. Sie waren dafür, dass Gewalt abgelehnt wird, strikt von Christen. Und das waren alles Dinge, die der Zwingli so nicht akzeptiert hat. Er hat sogar seine Glaubensbrüder oder Geschwister verfolgt und war da bis zur Hinrichtung mit involviert. So vehement war er gegen ihre Entwicklung. Was mich total schockiert hat in all diesen Geschichten und vielleicht auch wachrüttelt ein Stück weit. Zwingli und Luther waren beide enorm intelligente Männer. Der Luther, der hat das ganze Neue Testament in elf Wochen übersetzt. Enorme Leistung. Und auch seine Ausarbeitung von diesen Alleingrundsätzen, diesen Solas, das ist heute immer noch relevant. Das ist ein Fundament, wo wir Reformierte draufbauen. Das wurde nicht überarbeitet, das wurde nicht als falsch abgetan. Es war enorm viel Erkenntnis. Auch der Zwingli war ein schlauer Mann. Der hat sich selbst Griechisch und Hebräisch beigebracht. Und als Erasmus sein griechisches Neues Testament rausbringt, hat das von Hand kopiert, von Hand abgeschrieben auf Griechisch. Und man sagt sogar, dass er die Briefe vom Apostel Paulus auf Griechisch auswendig gelernt hat. Das ist kein Mensch, das ist eine Maschine. Beide Männer haben geistlich extrem viel erkannt. Beide Männer waren ein riesengroßer Segen, haben einen großen Einfluss auf so viele Leute gehabt. Und beide Männer haben unverständliche Dinge getan. Der Zwingli hat sich eben gegen diese Täuferbewegung eingesetzt, hat mitgewirkt beim Anhören, beim Foltern, beim Hinrichten. Und das waren seine eigenen Glaubensgeschwister. Einfach nur deshalb, weil sie in dieser Tauffrage unterschiedlicher Meinung waren. Und auch Luther und Zwingli bei diesen Marburger Religionsgesprächen, sie stimmen in 14 von 15 Punkten überein. Aber bei diesem 15. Abendmahlsdebatte-Punkt verlässt keiner seine Meinung, seine Position, das kann ich noch verstehen. Aber dann führt es zu so einem Wüstenstreit und spaltet beide. Die haben sich nachher gegenseitig das Heil abgesprochen und gesagt, der Teufel hat dich geblendet und du bist ein versteckter Engel des Teufels und was weiß ich was alles. Du bist kein Bruder mehr im Herrn. Wie können so intelligente, so reife, so gottesfürchtige Männer solche Fehler begehen? Ich glaube, es ist leicht für uns, in aller Bequemlichkeit ein Urteil zu fällen. Aber ich merke eins. Es fällt mir selber sehr schwer, wenn ich eine Überzeugung habe, einen Kompromiss einzugehen, Abstand davon zu nehmen, neu darüber nachzudenken, mir von jemandem was sagen zu lassen. Mein Herz tut sich nicht leicht damit. Und es ist auch keine Lösung, wenn wir sagen, mir ist alles egal, ich habe nirgends meine Meinung, um das geht es nicht. Aber mein eigenes Herz ist ein hartes Herz, ein stures Herz. Und bin ich bereit, mein eigenes Herz immer wieder zu prüfen, immer wieder zu hinterfragen? Es ist nicht angenehm und es passiert auch nicht von selbst. Die Schrift allein, diese Grundlage, wo der Zwingli ausgeschafft hat, ausgearbeitet hat und auch gelebt hat, das ist unbezahlbar. Diese Erkenntnis, diese Weisheit ist unbezahlbar. Nämlich genau in Gottes Wort, durch Gottes Wort, passiert diese Korrektur. Und das passiert durch Gottes Reden in der Schrift, aber das passiert auch durch andere Menschen. Und genau deshalb hat Gott die Gemeinde ins Leben gerufen. Wir brauchen einander. In Sprüche 12, da steht ein Spruch, der bringt mich immer wieder zum Aufhorchen. Da heißt es nämlich, wer sich gern ermahnen lässt, wird klug. Jetzt will ich mal sehen, wer sich gern ermahnen lässt. Wer sagt, ich lass mich gern ermahnen? Ermahn mich ruhig. Das fällt uns Menschen nicht leicht. Es widerspricht unserem Wesen. Wir wollen Recht haben, nicht ermahnt werden. Aber genau deshalb gibt es Gemeinde. Wir sind nicht Gemeinde, weil es so fein ist miteinander. Wir sind Gemeinde, weil Gott sein Werk durch sein Wort und durch uns Menschen aneinander vollbringt. Und Zwinglis Beispiel zeigt, wie ein Mensch eine so gute, so wertvolle Überzeugung haben kann und trotzdem in seinen eigenen Vorstellungen hängen bleibt. Wahrscheinlich kam es daher, dass er so intelligent war, dass sich kaum einer von seinen Verbündeten ihm ebenbürtig gesehen hat, um ihn zu korrigieren. Offensichtlich hat es gemangelt an Leute in Augenhöhe, die ihm gesagt haben, wo er falsch liegt. Und er lässt sich von diesen Leuten in seinem Umfeld nicht belehren, von diesen Täufern. Die waren auch aus seinem engen Umfeld. Bitten wir Gott ernsthaft und ständig, das hört nicht auf, immer und immer wieder, dass er uns unsere geistlichen Augen öffnet, dass er uns die Dinge zeigt, die er uns zeigen will. Bitten wir, dass er uns mit seiner Weisheit erfüllt und dass wir nicht von unserer eigenen Schleier geblendet sind. Intelligenz und Einsicht kann ein Fallstrick sein. Bitten wir Gott, dass er unsere inneren Augen öffnet von unserem Herz und damit sein göttliches Urteilsvermögen unser Denken prägt und dass wir sehen, wo müssen wir an einer Position festhalten bis zum Tod und wo geht es um Dinge, das ist nur mein eigenes Ego. Gott muss uns erleuchten und wir dürfen ihn darum bitten. Auch für uns als Gemeinde kommen wir immer wieder miteinander zum Abendmahl. Feiern wir dieses Mahl miteinander. Mach es dir zur Priorität, dass wir am Dienstag miteinander feiern können, was Gott für uns getan hat, dass Jesus seinen Leib gegeben hat, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Behalten wir die Herrlichkeit vor Augen, die Jesus für uns vorbereitet hat. Dieses Abendmahl ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf etwas Großes, das kommen wird. Eines Tages versammeln sich alle Gläubigen vor dem Thron Gottes und es wird ein riesengroßes Fest geben. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack auf dieses große Ereignis in aller Herrlichkeit. Und es wird so, so umwerfend fantastisch sein. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du alles, absolut alles erwirkt hast durch deinen Sohn Jesus, indem er sein Leben gegeben hat, indem er sein Blut vergossen hat. Und ich danke dir, dass wir vor dir makellos stehen dürfen, weil er unsere Schuld wegnimmt. Ich danke dir auch für die Leute in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte, Zwingli, Luther und viele, viele andere, von denen wir lernen dürfen. Und ich bitte dich, dass du aus unserem harten Herz ein weiches Herz machst, ein Herz, das sich formen lässt von dir und an dem du dein Werk und deinen Willen vollbringen kannst. Gib uns auch die Demut, dass wir unser Herz prüfen und gib uns Erkenntnis und auch die Liebe, dass wir einander korrigieren können in deinem Willen. Amen.